Wir sind in Jesaja, Kapitel 33. Ich finde das faszinierend, wie perfekt das oft zusammenpasst. Das, was wir dienstagabends durchnehmen, mit dem, was wir sonntagmorgens durchnehmen. Und wir hatten ja sonntagmorgens in der Offenbarung dieses Thema: Gott als den Herrscher, als den Richter über dieses Universum, über alles, was existiert, haben da auch viel über Gericht gesprochen, und das ist genau das, was wir hier illustriert sehen. Und wir werden in den heutigen Kapiteln auch da einiges an Hintergrund sehen, wo wir Parallelen sehen werden. Ich finde das immer faszinierend. Ich plane das ja nicht unbedingt, dass wir gerade in diesen parallelen Abschnitten sind, aber das ist faszinierend, wie Gott es führt. Wir sind im Kapitel 33, da geht es im Prinzip weiter von dem, was Kapitel 32 begonnen hat. Wir haben das letztes Mal gesehen, wir sind noch immer in diesen Wehe-Kapiteln. Jedes Kapitel fängt mit Wehe an, also bis auf Kapitel 32. Aber die letzten Kapitel haben immer mit Wehe angefangen. Und wir haben diesen Kontrast gesehen zwischen Gottes Gericht und Gottes Wehe über denen, die ihm nicht vertrauen, die ihm ungehorsam sind, die den Bund mit ihm nicht halten, und auf der anderen Seite diesen Segen und die Verheißung und das Wunderbare, das Fruchtbare, was er denen verheißen hat, die sich ihm anvertrauen und die umkehren zu ihm. Das war das große Thema letztes Mal, auf den Herrn zu vertrauen, in ihm zu ruhen, nicht auf eigene Kraft, nicht auf das, was wir aus eigener Kraft und Energie zustande bringen können, darauf zu vertrauen. Und wir haben diese Bilder auch gesehen von Wüste und von fruchtbarem Land. Also, dass die Ungehorsamen, die Rebellen werden zur Wüste gemacht, sozusagen Gottes Gericht, aber dann aus der Wüste, aus den Demütigen, aus den Badenden, aus den Vertrauenden wird ein Garten im Prinzip, ist Wiederherstellung mit unwahrscheinlicher Fruchtbarkeit und mit allem, was man sich nur wünschen kann. Ich lese nochmal aus Kapitel 30. Das ist ein Schlüsselvers, finde ich, für diesen ganzen Abschnitt. So spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Umkehr und Ruhen in ihm. Vers 18, darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Dieses wunderschöne Bild von dem Herrn, dem Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet, um gnädig zu sein. Das ist eigentlich sein Herz. Gott will nicht richten. Gott züchtigt, wenn seine Kinder ungehorsam sind, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Gott richtet die Rebellen. Er ist der souveräne König dieses Universums, und hey, Gott wird sich nicht irgendwie verarschen lassen oder, wie heißt es in der Bibel, Gott lässt sich nicht spotten, heißt es. Verarschen ist so die modernere Übersetzung, meine. Das hätte niemand in die Bibel reingeschrieben wahrscheinlich, aber Gott lässt sich nicht spotten. Also Gott wird richten, er ist souverän, aber das ist nicht sein Herz. Er will segnen, und das heißt ja, glücklich alle, die auf ihn harren, und er wird dir gewiss Gnade erweisen und auf die Stimme deines Hilfeschreis hören. Sobald er hört, wird er dir antworten. Also sobald wir umkehren, sobald wir zu ihm ausschreien, kommt seine Antwort, weil das ist sein Herz. Er will segnen. Okay, Kapitel 33, kleiner Rückblick jetzt. Machen wir weiter, Kapitel 33, Vers 1. Fängt wieder mit Wehe an. Wehe dir, Verwüster, der du selbst nicht verwüstet wurdest, und dir, Treulose, an dem man nicht treulos gehandelt hat. Sobald du das Verwüsten beendet hast, wirst du verwüstet werden. Sobald du mit der Treulosigkeit fertig bist, wirst du treulos behandelt werden. Also wahrscheinlich hier ein Wort Gottes über die Assyrer, die Gott verwendet hat, um Israel, das Nordreich, zu richten, wirklich bis zur Verbannung, und das Südreich zu züchtigen. bis vor Jerusalem sind die Armeen gekommen. Aber Gott ist auch souverän. Es ist nicht die Weltmacht, die das Sagen hat, sondern Gott. Und er sagt ihnen, hey, ihr werdet genauso gerichtet. Gott ist unparteiisch. Und dann im Vers 2 sehen wir die Umkehr des Volkes, die Antwort des Volkes. Hier sehen wir, wie Gott sei Dank, zumindest die das Sagen hatten, König Hiskia, die das Sagen hatten, dass sie umgekehrt sind von diesem Laufen nach Ägypten, versuchen das aus eigener Kraft irgendwie zu regeln, auf menschliche Hilfe zu vertrauen, Umkehr zum Herrn. Und sie beten hier zu ihm und sagen, Herr, sei uns gnädig, auf dich hoffen wir. Sei unser Arm jeden Morgen, ja, unsere Rettung zur Zeit der Not. Und wer den Namen des Herrn anruft, heißt in der Apostelgeschichte auch, der wird errettet werden. Das ist sein Name, Jesus. Jahwe Gott ist Errettung. Das hat er für uns getan, deswegen ist er gekommen. Vor dem gewaltigen Tosen fliehen die Völker, vor deinem Aufstehen zerstreuen sich die Nationen und weggerafft wird ihre Beute, wie Ungeziefer weggerafft. Wie Heuschreckenschwärme herabstürzen, stürzt man sich darauf. Also sehr bildhafte Sprache wieder für das Gerichtshandeln Gottes. Hoch erhaben ist der Herr, denn in der Höhe wohnt er. Er füllt Zion mit Recht und Gerechtigkeit. Und sichere Zeiten wirst du haben. Das ist die Verheißung für die, die auf den Herrn vertrauen. Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Fülle davon. Jesus hat das auch gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und damit ihr Leben in Fülle habt. Hier, das ist Gottes Herz. Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Da haben wir auch sonntags drüber gesprochen. Was, wart ihr alle da Sonntag? Haben wir drüber gesprochen, über die Weisheit, die wir hier haben in Gottes Wort und dass das, was Gott uns hier sagt in seiner Bibel, dass es so heil ist und dass ein heiles Leben ist und wirklich Gottes Liebe zu uns, Gottes Herz in dem auch, was er uns sagt und Erkenntnis hat er in uns, für uns in seinem Wort. Die Furcht des Herrn, sie wird mein Schatz sein. Wieder so parallel, die Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Damit fängt es an, mit Ehrfurcht vor Gott. Und wir haben am Sonntag da auch drüber geredet, dass oft gerade auch in unserer evangelikalen Kultur an mancher Stelle so die Ehrfurcht ein bisschen verloren gegangen ist. Und Jesus so ein bisschen zum Kumpel gemacht wurde, so, hey, yo, Jesus, Kumpel, was geht ab? Mach mal hier, mach mal da, so in die Richtung. Manche gehen sogar so weit, dass sie Jesus herumkommandieren wollen, was er zu tun hat, was er lassen soll. Jesus, gib mir das, Jesus, tu mir das. Wenn ich nur genug Glauben habe, dann musst du tun, was ich will, und so ein bisschen die Rollen verkehren. Plötzlich ist dann Gott unser Diener und wir sind sein Herr. Nee, Ehrfurcht brauchen wir vor ihm. Ehrfurcht. Und ich habe euch erzählt von dem Pastor einer ganz großen Gemeinde in Amerika, der gefallen ist und nicht mehr Pastor ist, logischerweise. Und ein anderer Pastor hat drüber gepredigt, hat gesagt, die Furcht des Herrn. Unser Pastor hat nie vor uns getan, was er vor dem Herrn getan hat. Und wir tun manchmal Dinge vor dem Herrn, vor den Augen des Herrn, die wir nie voreinander tun würden. Weil wir Menschen mehr fürchten als den Herrn manchmal. Aber die Furcht des Herrn, sie wird sein Schatz sein, heißt es hier. Gott ist allmächtig, er ist heilig, er ist rein, er ist ehrfurchterbietend, er spricht und es geschieht. Ich meine, es gibt keinen, der ihm gleich ist. Er ist einzigartig, er ist heilig, das ist das, was das Wort heilig erstmal auch bedeutet. Er ist abgesondert von allem anderen in seiner ganz eigenen Kategorie und deswegen wollen wir Ehrfurcht vor ihm haben. Und Ehrfurcht vor dem Herrn ist ein Schutz. Wenn wir Ehrfurcht haben im Herzen, da werden wir beschützt. Das wird uns wirklich bewahren, zu fallen. Gibt auch noch ein paar andere Dinge, die wir tun können, dass wir voreinander im Licht wandeln und verantwortlich sind und flieht der Unzucht, flieht, was euch zur Sünde verführt, sagt Jesus, schneidet es ab und werft es weg. Da ist auch Weisheit drin. Aber es beginnt wieder mit der Furcht, mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Weil wenn wir keine Ehrfurcht haben, dann können wir alles andere manipulieren und uns gegenseitig was vormachen und die Heiligen spielen und im Verborgenen so unseren Dreck lassen. Aber wenn wir Furcht vor dem Herrn im Herzen haben, dann werden wir wirklich auch ein heiliges Leben leben. Und das ist dann wieder ein heiles Leben. So ein wichtiges Thema. Furcht des Herrn wird sein Schatz sein. Sieh, ihre Helden schreien draußen, die Friedensboten weinen bitterlich. Die, die nach Ägypten laufen wollten, um Hilfe. Verödet sind die Straßen. Der Wanderer zieht nicht mehr durch. Hier haben wir Gericht über die, die nicht auf Gott vertraut haben, über die Untreuen. Man hat den Bund ungültig gemacht, die Städte verworfen, keinen Menschen geachtet. Es vertrocknet, es welkt das Land. Wir sehen hier wieder diese Bildsprache von dem Land, das zur Wüste wird. Das ist auch geistig in unserem Herzen so. Da drin wird es zur Wüste, wenn wir uns von Gott abwenden.
Es ist nicht so zu sehen, dass es auch in unserer Zeit so zutrifft. Es ist zwar vor Augen nicht so, aber innerlich oder geistlich ist es genauso jämmerlich und verdorrt ohne geistliches Leben. So, wenn man ja, hier mal reinschaut in die Stadt, die Menschen, so, ja, das ist doch. Wir haben zwar so alles, was man ja, so nach außen hin zeigt, aber innen, das ist,
Ganz viel Not da in den Seelen und den Herzen. Burnout, ne, ist so das
das
moderne Stichwort dafür.
verödet und jämmerlich und traurig, ja.
Beschämt steht der Libanon da, der so bekannt ist für seine tollen Zedernbäume. Basan und Karmel schütteln ihr Laub ab, also das Gegenteil von Fruchtbarkeit haben wir hier. Jetzt will ich aufstehen, spricht der Herr. Jetzt will ich mich aufrichten. Jetzt mich erheben. Und hey, wenn Gott aufsteht, so billig gesprochen, dann, oh, dann schweigen alle anderen. Ihr geht schwanger mit Heu, Strohstoppeln werdet ihr gebären. Also nicht Fruchtbarkeit, sondern Strohstoppeln ist die Frucht in eurem Leben. Euer Schnauben ist ein Feuer, das euch verzehren wird. Gegen Gott anzukämpfen ist nicht weise. Und die Völker werden zu Kalk verbrannt, wie abgehauene Dornen, die im Feuer verbrennen. Hört ihr Fernen, was ich getan habe, und ihr Nahen erkennt meine Macht. Der allmächtige, souveräne Gott, den wir hier wieder sehen. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Gottlosen gebackt. Und so wird es sein am Tag des Gerichts. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wir sehen in Maleachi 3 ähnliche Sprache. Interessanterweise vom Kontext her, ich lese es mal vor, Maleachi 3, Vers 1. Das fängt so an: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg von mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wovon spricht der Herr? Wer ist der Bote?
Johannes der
Täufer. Genau, Johannes der Täufer. Also interessanterweise sehen wir diese Sprache jetzt auch im Kontext von Jesu kommen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber zerschmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Also interessant. Jesu kommen für die, die ihm vertrauen. Ist es Heil? Ist es Errettung? Aber für die, die ihn ablehnen, ist es Gericht. Und wir haben die ähnliche Gerichtssprache wie hier auch. Kann man darüber diskutieren, über welches Gericht es genau geht. Ob da auch eine Vorschau schon ist über das letzte Gericht oder auch über 70 nach Christus. Jesus ist gekommen, um die Seinen zu retten, aber die, die ihn abgelehnt werden, da vorher gesagt, okay, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, weil ihr diesen Tag nicht erkannt habt und ihr habt Jesus Gericht angekündigt.
Dann ist dann wieder so, dass hier nur der wohnen kann bei verzehrendem Feuer, der Ehrfurcht hat. Mhm. Der Ehrfurcht hat, der kann auch wohnen in dieser Glut. Das ist der Schlüssel dazu. Also wenn keine Ehrfurcht da ist, dann kann man da nicht sich bewegen oder aufhalten. Das gilt ja auch für uns, die Ehrfurcht des Herrn. Was ja keine Angst ist, aber es ist Ehrfurcht, ja.
Ja, die Furcht des Herrn. Jeder, der ihn sieht, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Wir werden ihm ähnlich sein. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, wie er selbst rein ist. Also wenn wir eine geistige Sicht haben der Dinge, dann ist das eigentlich die Konsequenz. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Also die Sünder in Zion sind erschrocken. Hier die Sünder in Gottes Stadt. Wir könnten heute sagen, die Sünder in der Gemeinde sind erschrocken. Gericht fängt im Haus des Herrn an. Zittern hat die Gottlosen gepackt. Gibt es Gottlose im Haus Gottes? Ja. Manchmal schon, gell? Nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Christ drin. Aber wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wieder diese Sicht von Gott. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn wir ihn nur sehen würden, dann würde es ganz viel Kompromiss und so diese halbherzige Haltung, die wir manchmal haben, auch Sünde gegenüber, wird es total verändern. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also wer kann sich aufhalten bei verzehrendem Feuer, bei diesem Gott? Vers 15 haben wir die Antwort, wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet und wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, also wird was angeboten, Bestechungsgeschenk und du schüttelst die Hände, nee, bloß weg, damit niemals. Wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, mit Tratsch und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen.
Dass er nichts Arges sehe. Das ist ja auch für uns heute. Das springt dir ja gleich ins Auge. Das sind ja so viele Dinge, da musst du sofort wegschalten.
Ja.
Das ist genau das, dass es nichts Arges, dass er nichts Arges sehe. Die Augen.
Also im Prinzip sagt er, ich will von dem Bösen nichts hören und nichts sehen. Ich will damit nichts zu tun haben. Und der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Also wieder der Segen über denen, die dem Herrn treu sind. Die wird Gott versorgen. Dieser hat von Strömen lebendigen Wassers gesprochen, von dem Heiligen Geist, den er uns geben wird. Also auch geistlich gesprochen, überfließendes Wasser. Psalm 15 ist so ziemlich parallel zu diesen Versen. Wer darf im Haus des Herrn wohnen? Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Und das ist das Beste dran. Deine Augen werden den König schauen. Das hat Jesus gesagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und wie werden unsere Herzen rein? Nur durch Jesus. Das ist, was er für uns getan hat, dass wir uns ihm anvertrauen und uns reinwaschen lassen von ihm. Aber das ist die letztendliche Erfüllung, glaube ich, von diesen Versen. Wenn wir Jesus sehen, ich meine, es wird wunderbar sein, er wird jede Träne abwischen von unseren Augen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das Beste ist, er wird in ihrer Mitte sein, er wird das Licht sein in dem neuen Jerusalem. Und er wird bei ihnen wohnen. Und wir werden ihn sehen. Wir werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Okay, vielleicht spricht das hier von König Hiskia und der Reformation und der Wiederherstellung zu der Zeit. Aber ultimativ ist es ein Bild, eine Vorschau auf Jesus, auf das messianische Zeitalter und auf das, was er uns gebracht hat. Und das ist das weitaus Beste. Ich meine, am Christsein und am Himmel ist, dass wir mit ihm sein werden. Und dass wir ihn sehen werden. Dein Herz wird an den Schrecken denken. Wo ist der zählte? Wo der abwog? Wo ist der die Türme zählte? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Das Volk mit dunkler Sprache, die man nicht versteht, mit stammelnder Zunge, ohne Sinn, ist alles parallel hier. Also dunkle Sprache ist eine Sprache einfach, die man nicht versteht. Also das waren diese heidnischen Völker, die Assyrer, die gekommen sind, die Feinde. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, also beständig, Beständigkeit hier. Man muss nicht wandern, man muss auch nicht fliehen, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerreißen wird. Also Friede. Wird ein Stück weit erfüllt unter Hiskia. Er hat wirklich eine kurze Zeit des Friedens gebracht, als sein Volk umgekehrt ist. Gott hat darauf reagiert. Aber letztendlich Erfüllung wieder, wenn der Messias kommt. Das ist, was wir in Jesus haben. Friede, eine beständige Wohnstätte. Sondern dort ist ein Mächtiger bei uns, der Herr. Aber wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wenn der Herr für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8. Wenn uns das nur bewusst ist, ein Mächtiger ist bei uns der Herr. Es ist ein Ort mit Flüssen, mit breiten Strömen. Hier haben wir wieder Wasser. Wasser bedeutet Fruchtsamkeit. Denkt an Nahen Osten. Ist wertvoll. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein mächtiges Schiff zieht darüber hin. Aber wenn da ein breiter Strom ist, dann können doch die Feinde mit ihren Schiffen kommen. Nee, können sie nicht. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Er wird uns retten. Vertrauen auf den Herrn ist Errettung. Der Herr ist unser Richter. Er wird richten. Der Herr ist unser Anführer. Der Herr ist unser König. Das will er sein. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, dass jeder von uns vor Gottes Richterstuhl oder vor dem Richterstuhl Christi erscheinen wird müssen und Rechenschaft ablegen für alles, was wir getan haben, für jedes Gute und jedes Schlechte.
Das soll ja ein Preisgericht sein, eigentlich, wenn wir von dem Richterstuhl Christi,
ja.
Weil das Weltgericht, das ist ja schlimm, da ist ja dann, aber jeder muss dann erscheinen.
Genau, es wird so
getan hat.
Wird sozusagen bildlich gesprochen zwei Gerichtssäle geben. Den einen für die, die ohne Jesus in die Ewigkeit gegangen sind und ja, wird es darum gehen, ja, hast du perfekt gelebt, gut genug, um dich selbst zu retten? Und das wird nicht funktionieren und jeder, der nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen, in die ewige Müllhalde, in die Hölle. Aber die, die vom Richterstuhl Christi stehen, da wird auch das, was alles mit falscher Motivation getan haben, alles Schlechte wird verbrennen, ist einerseits ein Verlust, da wird es Tränen geben, aber auf der anderen Seite wird dann auch nur das ewig bestehen bleiben, was wirklich gut war. Und dafür werden wir sogar noch belohnt werden und beschenkt werden. Und da wird es nicht um Errettung gehen, sondern, wie du gesagt hast, um Segen und Geschenke.
Wie viel hast du geliebt? Das ist die Frage dann auch. Ja. Das ist eigentlich das A und O.
Ja, erste Frage, was hast du mit Jesus getan? Zweite Frage, ja, wie hast du geliebt? Das ist gut. Also wir sind bei diesem Bild von Flüssen und Flotte und Schiffen. Wir wissen, in Jerusalem gab es keinen Fluss und kein Meer und als Bildsprache hier. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein mächtiges Schiff zieht darüber, denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Ich hoffe, dass es war in unserem Leben auch. Er wird uns retten. Schlaff hängen deine Taue, sie halten das Gestell ihres Mastes nicht fest, halten das Segel nicht ausgebreitet. Also Gott wird retten, nicht aus eigener Kraft wieder. Dann wird die Ausbeute des Plündergutes ausgeteilt in Menge. Selbst Lahme plündern die Beute. Gott gibt den Sieg und selbst die Lahmen können die Beute plündern. Das war wirklich so. Als der Engel des Herrn diese 185.000 Assyrer erschlagen hat, selbst die Lahmen konnten rauslaufen vor die Stadtmauer und plündern die Beute. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben werden. Also keiner wird sagen, ich bin schwach, weil in dem Herrn sind wir stark. Und wenn wir schwach sind, dann ist er stark, hat der Paulus gesagt. Und dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Das ist noch obendrauf die Zugabe, die noch viel, viel besser ist. Nicht nur Frieden und Segen und Sieg, sondern echte Vergebung hat uns Jesus gebracht. Und das ist wunderbar. Ich meine, wie viele Menschen sind schuldbeladen und Leute tun die verrücktesten Dinge. Machen Wallfahrten sonst irgendwo hin. Manche lassen sich jedes Jahr an Kreuz nageln, weil sie so ein schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühle haben gegen irgendjemanden, vielleicht gegen jemanden, der verstorben ist schon und sie konnten es nicht wieder gut machen oder all diese Dinge. Leute gehen zum Psychiater deswegen, Leute werden kaputt, nehmen Drogen, weil sie mit ihrer Schuld nicht fertig werden. Uns wird die Schuld vergeben in Jesus. Das ist so wunderbar. Das ist nicht nur irgendwie so psychologisch, ja. Gott sagt uns das, dass wir uns besser fühlen. Es ist wirklich so. Unsere Schuld wird entfernt sein, so weit der Osten vom Westen ist. Vollkommen bezahlt, die ganze Lebensschuld. Jesus hat das schon getan. Das ist schon geistliche Tatsache. Ich meine, wann hat Jesus für deine Schuld bezahlt? Vor 2000 Jahren. Das ist schon passiert. Ganze Lebensschuld. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das ist so befreiend. Kapitel 34. 34 und 35, da sehen wir auch wieder was Ähnliches. 34 geht es um Gericht, 35 dann wieder um den Segen, also dasselbe Muster hier. Lesen wir mal ein bisschen rein. Tretet heran, ihr Nationen, um zu hören, und ihr Völkerschaften, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Herr hat einen Zorn auf alle Nationen und sein Grimm richtet sich auf ihr ganzes Heer. Er hat an ihnen den Bann vollstreckt, sie zur Schlachtung dahingegeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen und der Gestank ihrer Leichen steigt auf und die Berge zerfließen von ihrem Blut. Also ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob man es gerade mit vollem Magen lesen will, was man gerade gegessen hat. Und alles Heer der Himmel zergeht. Also wir haben hier ganz krasse, bildhafte Gerichtssprache von Leichenbergen, die sich türmen und Blut, das fließt. Und alles Heer der Himmel zergeht und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und ihr gesamtes Heer verwelkt wie das Laub am Weinstock verwelkt und wie welkes am Feigenbaum. So apokalyptische Gerichtssprache gegen die Heiden, gegen die Ungläubigen wieder. Wir finden eine ähnliche Sprache in der Offenbarung, wenn wir zum Kapitel 6 kommen. Da lesen wir auch, ich lese mal ein paar Verse vor, wer mitlesen will, Offenbarung 6, Verse 12 bis 17. Und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein Heringer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Das ist hier aus Jesaja 34. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, vor Gottes Gericht. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Also selbe Sprache von hier. Das könnte sein, dass das hier vorausschauend ist auf diesen Tag des Gerichts, von dem wir in der Offenbarung lesen. Und wenn wir dahin kommen, werden wir uns unterhalten über verschiedene Sichtweisen. Manche glauben, dass es über die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus spricht. Manche glauben, dass es später über die Wiederkunft Jesu und das letzte Gerichtshandeln da spricht. Auf jeden Fall haben wir hier dieselbe Sprache. Und wie gesagt, es könnte sein, dass es darüber prophezeit oder dass einfach in der Offenbarung Johannes diese Sprache aufgreift und es anwendet auf das, was in der Zukunft passieren wird. Jetzt ab Vers 5 spricht er über Edom. Er hat jetzt den ersten vier Versen über die Nationen allgemein gesprochen. Jetzt spricht er über Edom. Die Edomiter waren Nachbarn von Israel, eigentlich ein Brudervolk, aber die haben sich nie gut vertragen, die waren immer Feinde von Israel und haben immer zu ihren Feinden gehalten auch. Und wahrscheinlich gebraucht er hier Edom als vertretend, stellvertretend für alle anderen heidnischen Völker. Oder eine andere Theorie von denen, die glauben, die Präteristen, wenn ihr euch noch erinnert, die Offenbarung vor allem erfüllt sehen oder zumindest den ersten Teil der Offenbarung in der Zerstörung Jerusalems, die glauben, dass Edom auch ein Bild für Jerusalem ist hier. Manchmal hat Gott Jerusalem solche Worte gegeben, hat sie Babylon genannt zum Beispiel oder Sodom und Gomorra in der Offenbarung. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Und ihr werdet sehen, warum, weil wir wieder Bezüge auf diese Stellen hier im Neuen Testament finden, wo von Gottes Gericht die Rede ist. Lesen wir mal weiter hier. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Ein Schwert hat der Herr voll von Blut, es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, von Nierenfett der Widder, denn ein Schlachtopfer hält der Herr in Bosra und ein großes Schlachten im Land Edom. Also das Bild von einem Opfer jetzt, aber es geht hier um Krieg, es geht um Menschen hier, die gerichtet werden. Um Krieg. Gott benutzt normalerweise ja andere Völker, um sein Volk oder eines dieser heidnischen Völker zu richten. Also es ist natürlich, Gott hält nicht wörtlich ein Schwert in seiner Hand. Das sind Bilder für uns, dass wir sein Handeln verstehen. Da stürzen Büffel mit ihnen hin und Jungstiere samt den starken Tieren oder Stieren. Vielleicht sind damit obere oder starke gemeint. Und ihr Land wird trunken von Blut und ihr Boden trieft von Fett. Ein sehr schönes Bild. Denn einen Tag der Rache hat der Herr, ein Jahr der Vergeltungen für die Rechtssache Zions. Tag der Rache, das ist ein Wort, was wir auch im Neuen Testament finden. In Jesaja 61 zuerst finden wir es auch. Auch wieder interessant, interessante Stelle. 61 Vers 1 und Vers 2 erstmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. Kommt euch das bekannt vor?
Lukas 4.
Genau, Lukas 4. Jesus hat diesen Vers zitiert in der Synagoge von Nazareth. Das heißt, den ersten Teil. Also bis zum Auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Dazu ist Jesus gekommen, um frohe Botschaft zu bringen, um zu verbinden, um Freiheit zu bringen, Gebundenen zu befreien, auszurufen, ein Gnadenjahr, Gnade des Herrn. Und dann im zweiten Teil hat er weggelassen, den Tag der Rache für unseren Gott. Hat er in Lukas 4 weggelassen. Aber in Lukas 21 hat Jesus diese Worte verwendet. 21 ab Vers 20 lese ich, wenn ihr mitlesen wollt. Es ist wieder diese Ölbergrede von Jesus, wo er die Zerstörung des Tempels voraussagt und Gottes Gericht. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also da haben wir das. Und diejenigen, die das hier auch auf die Zerstörung Jerusalems, zumindest bildlich hingedeutet, sehen, die verweisen darauf, dass hier dasselbe Wort ist und in Jesaja 61 werden im selben Kontext, also das, was Jesus weggelassen hat, wird hier erwähnt, sozusagen. Jesus ist gekommen, um das Gnadenjahr auszurufen, um das Heil zu bringen, aber dann auch diese Tage der Rache zu bringen über die Ungehorsamen, über die ihn abgelehnt haben, die Rebellischen. Dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit. Also wir sehen hier selbe Sprache, hier wieder apokalyptische Sprache, aber es geht um Krieg, um Eroberung Jerusalems durch ihre Feinde, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, wurde völlig zerstört von den Römern, und dann wurde eine heidnische Stadt später auf den Ruinen aufgebaut. Wo waren wir stehen geblieben? Hier Vers 8. Einen Tag der Rache hat der Herr, ein Jahr der Vergeltungen für die Rechtssache Sions. Also könnte sein, dass Edom einfach ein Bild auch für dieses zukünftige Gericht ist. Das Gericht Gottes über Edom. Bild über das Gericht über Jerusalem und letztendlich auch das letzte Gericht über alle Rebellen gegen Gott. Oder dass es vielleicht hier wirklich davon spricht und dass Edom ein Bild ist für Jerusalem, dass er hier über Jerusalem spricht. Es ist interessant, diese Parallelen zu sehen in der Sprache. Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Boden in Schwefel und sein Land wird zu brennendem Pech. Das ist ein Bild natürlich von Sodom und Gomorra. Auch immer ein Bild für Gericht, auch in der Offenbarung werden wir das sehen. Dass Jerusalem Sodom und Gomorra genannt wird. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Sodom und Gomorra ist auch immer ein Bild für Gericht, oder so ein Typus für Gericht, für Gottes Gericht in der Bibel. Von Generation zu Generation liegt es in Trümmern, für immer und ewig zieht niemand hindurch. Wüstenkauz und Igel nehmen es in Besitz, Eule und Rabe wohnen darin, also wilde Tiere. Und er spannt darüber die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Also hier haben wir wieder diese Wüste. Wüste als Resultat von Gottes Gericht. Seine Edlen, keine sind da, und das Königtum, die das Königtum ausrufen, und alle seine Obersten nehmen ein Ende. Und seinen Palästen gehen Dornen auf, Nesseln und Disteln in seiner befestigten Städten, und es wird zur Wohnstätte der Schakale, zur Siedlung für Strauße. Da treffen Wüstentiere mit wilden Hunden zusammen und Boxdämonen, das ist ein komisches Wort, das kann irgendwie Götter, also so Götzen, Dämonen bedeuten, aber auch Böcke begegnen einander. Ja, dort rastet die Lilith, das ist auch so ein Fabelwesen, war das damals. Also es spricht einfach von Verwüstung, dass wilde Tiere dort sein werden, und ich weiß nicht, inwieweit es hier von dämonischen Wesen auch spricht, die da Raum gewinnen durch das Gericht Gottes, durch den Unglauben auch. Ich meine, hat geistlich sicher auch seine Bedeutung. Ne? Jesus sagt, wenn er Dämonen austreibt und dann das Haus nicht aufgeräumt wird, nicht gefüllt wird. Er spricht hier zur Nation Israel eigentlich in dem Bild, wenn Jesus sagt, hey, ich komme zu euch und ich treibe hier Dämonen aus, aber wenn ihr nicht zu mir umkehrt und es vom Heiligen Geist erfüllt wird, diese Wohnung, dann kommt der Dämon zurück und es ist nachher schlimmer als vorher. Spricht hier zu der Nation Israel. Aber ist natürlich auch für uns geistig so, wenn wir Gott ablehnen und nichts von ihm wissen wollen, und dann öffnen wir uns natürlich automatisch auch für geistliche Mächte und die andere Seite, die sehr real ist und die existieren. Also wie immer das hier gemeint ist, es geht auf jeden Fall um wieder diese Wüste, die entsteht wenn Gott richtet. Dort nistet die Pfeilschlange, was immer das genau ist, und legt ihre Eier und brütet und spaltet sie. Ja, dort versammeln sich die Geier einer zum anderen. Forscht im Buch des Herrn nach und lest. Es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere, denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen, und sein Geist, er hat sie zusammengebracht, und er selbst hat ihnen das Los geworfen, und seine Hand hat es ihnen mit der Messschnur zugeteilt. Ewig werden sie es besitzen von Generation zu Generation, darin wohnen. Also Gott ist souverän, sein Wort gilt absolut, was Gott sagt, hier in der Bibel, in seinem Wort, darauf können wir uns hundertprozentig absolut verlassen. Das wird er tun. Und er sagt es hier den zukünftigen Generationen, forscht nach im Buch des Herrn und lest. Das, was er hier prophezeit hat über Edom, über die heidnischen Nationen, auch über Jerusalem, das wird 100% eintreffen. Also Jesaja ist hier sehr bewusst, dass er als Prophet redet und dass das Gottes Wort ist. Und Gottes Wort ist 100% zuverlässig. Darauf können wir uns total verlassen. Kapitel 35. Schauen wir uns das Schönere an. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Also das krasse Gegenteil. Die Rebellen gegen Gott werden zur Wüste. Aber wir werden sehen, Gott erweckt hier Wüste wieder zu einem wunderschönen Garten, zu einem Paradies. Die Steppe wird aufblühen wie eine Narzisse, sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Also ist hier die Verheißung an die Gläubigen, Wiederherstellung und Segen und Herrlichkeit des Herrn. Pracht unseres Gottes, Schönheit des Herrn. Und deswegen sagt er dann, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Also für die, die Gott ablehnen, für die Feinde Gottes, bedeutet sein Kommen Rache, aber für die Seinen, die ihm vertrauen, die zu ihm gehören, bedeutet sein Kommen Errettung und Erlösung und Segen, hier unwahrscheinlicher Segen und Fruchtbarkeit und Wiederherstellung. Also ist alles eine Frage, die wichtigste Frage ist, wo stehst du mit Gott? Bist du noch sein Feind? Oder hast du dich schon versöhnen lassen mit ihm durch Jesus Christus? In Hebräer 12 haben wir einen Hinweis auf diese Stelle. Da geht es im Kontext auch um Züchtigung. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also, das hat Gott bewirkt. Durch sein Gericht hat sein Volk umgekehrt und das bringt wieder gute Frucht. Und das gilt auch für uns heute. Und dann heißt es weiter hier, dieser Vers, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Also selbst in der Züchtigung Gottes, wenn wir vom rechten Weg abgekommen sind und wenn wir gezüchtigt werden, ist die richtige Antwort nicht, oh wehe, ich verkrieche mich in der Höhle und ihr Steine fallen auf uns und so weiter. Wir laufen davon, nee, sondern wir kehren um und mit Zuversicht wenden wir uns wieder dem Herrn zu. Richtet auf die erschlafften Knie und die gelähmten, erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Nehmt das gute Werk wieder auf und macht gerade Bahn für eure Füße. Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, heißt es hier weiter in Hebräer 12. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Jesus in Matthäus 11 hat was Ähnliches zu Johannes gesagt, beziehungsweise zu den Boten, die Johannes zu ihm geschickt hat. Und er hat gefragt, bist du der, der kommen soll?
Ja,
und da hat er ihm von seinen Zeichen erzählt, die ihn als Messias bezeugen. Also zumindest sehr ähnliche Sprache hier. Deswegen können wir, denke ich, auch das hier auf das Kommen Jesu beziehen.
Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.
Genau. Aber der Lahme springt wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Heilung von Gott. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Jesus hat von den Strömen lebendigen Wassers gesprochen, die er uns geben wird. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilfrohr sein. Also gerade das krasse Gegenteil von dem, was wir vorhin gelesen haben. Genau das Umgekehrte wird passieren. Für die, die zu Gott umkehren und ihm vertrauen. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf den Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Weg der Heiligkeit ist auch so ein Motiv hier in Jesaja. Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Und dann heißt es weiter, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und auch das ist wieder, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Also auch das sehen wir hier wieder zur Zeit von Jesus, Zeit des Messias, seinem Kommen. Das ist Gottes Wort an die Juden zur Zeit Jesu, auch Gottes Wort an uns. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebne die Straße für unseren Gott, gebahnte Wege in unserem Herzen zu haben. Nicht zweigeteilt oder wankelmütig zu sein, sondern mit vollem Herzen bei Gott. Und auf diesem heiligen Weg zu gehen, ist ein Lebensstil, der hier gemeint ist. Kein Unreiner wird darüber hinziehen. Nur die, die sich von Jesus reinigen haben lassen. Und da wird Schutz sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein. Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, versucht uns zu verschlingen, aber auf diesem Weg, dem heiligen Weg, Weg der Heiligkeit, Weg der Heiligen, hat der Löwe keinen Zutritt und keinen Zugriff. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihn hinaufgehen und noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Und sie werden Wonne und Freude erlangen. Und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ultimativ, jede Träne wird abgewischt werden. Und es wird wirklich ewige Freude sein und Wonne. Und deshalb sagt der Paulus auch, wir setzen unsere Ehre darin, ob wir einheimisch oder ausheimisch sind, also in unserem Leib sind oder außerhalb, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, Gutes oder Böses. Paulus sagt, ich will gehen auf diesem Weg der Heiligkeit. Und das ist die Frage für uns natürlich, auf welchem Weg willst du gehen? In welche Richtung soll dein Leben gehen? Wähle, welchen Weg du gehen willst. Den Weg in die Wüste, den Weg ins Verderben oder den Weg ins ewige Heil, den Weg der Heiligkeit.
Allgemein. Aber ich denke, das muss man trotzdem jeden Tag auch wählen.
Ja.
Die verschiedenen Dinge, wo man tun oder nicht tun soll, möchte, kann. Das gilt für immer.
Ja. Wähle deinen Gott. Ne? Wähle, welchen Weg du gehen willst. Es wird bestimmen, ob wir Wüste haben werden, schon hier in diesem Leben und ich glaube auch ewig dann, oder ob wir geistlich wirklich das Paradies haben werden und Wasser, lebendiges Wasser und Fruchtbarkeit und ewiges Leben in seiner Herrlichkeit und den Herrn in all seiner Schönheit sehen werden. Wähle Jesus. Wer Jesus wählt, wählt das Leben. Aber es ist ein guter Punkt. Das ist ein schöner Titel für unseren Abschnitt heute. Wähle, welchen Weg du gehen möchtest. Habt ihr noch was, was ihr gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, was ihr noch hinzufügen wollt und mitteilen wollt? Sonst lass uns beten.
Der letzte Vers, der ist ja da auch, also ist ja auch in dem näheren oder in dem ursprünglichen Sinn, die Zurückgekommenen aus der 70-jährigen Gefangenschaft, die Erlösten, also die zurückkommen nach Jerusalem wieder.
Ja, vielleicht spricht es sogar und aus denen, die aus der assyrischen und babylonischen Gefangenschaft zurückkommen.
Zurückkehren. Und dann wiederum, ja, ganz auf das Ende bezogen, die Erlösten des Herrn lassen das alles hinter sich, also diese Trübsal oder das werden einziehen, die Herrlichkeit Zion, sondern das Jerusalem, also das die fernere Bedeutung dann.
Ja, wir sehen es eben auch im Neuen Testament, dieselbe Sprache, und deswegen, also ich glaube, ist auch das dann die letztendliche Anwendung und Erfüllung wirklich in Jesus und auch geistlich für uns. Schön, lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du Klartext redest, dass du auch nicht irgendwie Dinge schön redest oder entschuldigst, die eigentlich nicht zu entschuldigen sind, sondern dass du ganz klar ehrlich auch sagst, was passiert, wenn wir uns von dir abwenden und wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen und wenn wir uns ja praktisch zu deinen Feinden machen, durch Unglauben, durch Rebellion oder zumindest als rebellische Kinder, dass wir gezüchtigt werden. Aber ich danke dir auf der anderen Seite auch für diese unglaubliche Verheißung, wenn wir zu dir umkehren und wenn wir mit dir leben und wenn wir mit dir gehen, dass es echt schon Herrlichkeit und Fruchtbarkeit und lebendiges Wasser Stück weit Erfüllung und Zufriedenheit in diesem Leben bedeutet und dann in der Ewigkeit Herrlichkeit und deine Gegenwart und dass dieser Weg der Heiligkeit, dass er wirklich zu dir führt. Letztendlich bist du der Weg der Heiligkeit. Jesus, du hast gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so danke ich dir, dass wir dich kennen dürfen hier und wir wollen beten, dass jeder Einzelne dich erkennen darf und auch mit auf diesem Weg mitgeht zu dir in die Ewigkeit mit dir da. Ja, das, was du für uns bestimmt hast eigentlich, in unsere echte Bestimmung. Und wir wollen dich anbeten. Herr, lehr uns in Gottesfurcht und in Heiligkeit vor dir zu leben. Nicht als irgendwo gesetzliches Muss, sondern weil das wirklich unser Herz ist. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Stärke uns in der Nachfolge. Darum bitte ich dich.